Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Zurück ins Jahr 1973 geht es jetzt. Im Spätsommer des Jahres konnten Fans und Kritiker ein neues Rolling Stones Album in den Händen halten. Tja, aber die Freude, die war irgendwie gedämpft. Goat's Head Soup hieß diese Platte, war der Nachfolger des sehr erfolgreichen Albums Exile on Main Street. Es gab auch eine sehr erfolgreiche Tour dazu. Und es war die letzte Platte, Goat's Head Soup, in der klassischen Phase mit Mick Taylor, dem Gitarristen. Große Rocksongs sind irgendwie nicht geblieben von diesem Album. Die Kritik hat es damals auch sehr gemischt aufgenommen. Die Exile on Main Street Latte, die war wahrscheinlich doch zu hoch. Beeindruckt allerdings waren viele Kritiker von den Balladen Coming Down Again und vor allem dem Übersong Angie, der sich dann irgendwie doch noch in den Stones-Kanon eingeschrieben hat. Angie, I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear. Angie. Angie. Die Rolling Stones mit Angie von ihrem Album Goat's Head Soup. Nun kann man diesen Kosmos dieses Albums neu besuchen in Form einer interessanten Neuausgabe dieses Albums mit den üblichen Boni, unveröffentlichte Studioaufnahmen und Live-Tracks. Das Ganze als Vierer-LP oder Vierer-CD-Set. Goat's Head Soup aus dem Jahr 73. Und für uns näher beschäftigt mit dieser Neuausgabe hat sich der Musikjournalist Karl Bruckmeier. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Ja, diese VÜ hat sich ja lange angekündigt. Vor kurzem sind ja aus den Sessions von 1973 ein paar verschollene Songs schon mal aufgetaucht. Scarlet zum Beispiel, ein Stück mit Jimmy Page. Das Ganze ist jetzt Teil dieser Neuausgabe. Mick Jagger hat ja im Vorfeld diese schon mal mürrisch abgelehnt. Trotzdem, von den Stücken, die da jetzt neu erschienen sind, was ragt denn da raus in Ihren Augen?
Es ist sicherlich nicht so sehr die Wiederveröffentlichung von Goat's Head Soup selber, die für Aufsehen sorgen muss und jetzt auch von Jaggers Kommentaren, dass es ja eigentlich alles nicht so super toll sei, denn da hat er recht. Wenn es wirklich so super toll gewesen wäre, dann würde sich auf der vor einigen Jahren veröffentlichten Compilation 40 Licks eben mehr als nur Angie von dieser LP finden, aber aus welchen Gründen auch immer Goat's Head Soup als Album wieder erschienen ist, das Besondere für mich ist, dass es gekoppelt ist mit dem erstmals auf physischem Tonträger erhaltenen Brussels Konzert von 1973, das 2012 als Download angeboten wurde in exzellenter Soundqualität und seither, nachdem es wieder vom Markt verschwunden war, zu absurden Preisen für einen Download-Code $700-$800 im Internet gehandelt wird. Und jetzt ist es endlich auf CD, auf LP zu haben. Und wenn sich jemand für die Stones in dieser Zeit interessiert, dann kann er hier ausnahmsweise wirklich mal zum Bonusmaterial greifen, vor allem zu dem Live-Konzert aus Brüssel von 1973 und nicht so sehr zu den Instrumentalversionen oder zu den beigelegten, wieder aufgetauchten Tracks, die damals verworfen worden sind.
Diese Brüsseler Live-Konzerte sind ja insofern interessant. Das haben die Stones ja damals veranstaltet für die französischen Fans, weil die Stones aus, sagen wir mal, Drogengründen nicht in Frankreich spielen durften. Nun ist es ja so, Herr Bruckmeier, Live-Musik der Stones gibt es ja tonnenweise. Warum das jetzt noch?
Es ist schon eine ganz besondere Phase. Fast mürrisch, muss ich das sagen, weil ich finde auch, es gibt mehr als genug Rolling Stones Live-Platten. Also nicht für den eingefleischten Fan, der braucht natürlich jede Lebensäußerung, die es jemals gegeben hat von dieser Band. Aber in diesem Fall ist es auch für uns etwas normalere Fans von großem Interesse, eine Band zu hören, die damals stolz den Titel vor sich hertrug, größte Rock'n'Roll-Show der Welt, beste Band ever, die aber gerade dabei war zu zerfallen. Wir hören Mick Taylor noch Gitarre spielen. Es gibt der ganzen Gruppe einen Sound, der danach die folgenden Jahrzehnte einfach so nicht mehr zu hören war. Die Stücke werden zum Teil in einem atemberaubenden Tempo durchgepeitscht, als seien sie auf der Flucht oder würde draußen schon irgendwie ein VW-Bus mit dem Dealer warten, der in einer halben Stunde wieder weg muss, weil er noch einen anderen Termin hat. Mick Jagger balzt auf Französisch auf sein Publikum ein, dass es eine wahre Lust ist und holt so ganz tiefe Louis Armstrong-artige Laute aus sich heraus bei den Ansagen. Also von daher auch sehr unterhaltsam. Ja, und es sind auch ein paar großartige Versionen von bekannten Songs drauf, die dann später eben nicht mehr so oft live aufgeführt wurden. Und da ist zum Beispiel Du-Du-Du-Du Heartbreaker, finde ich, in der ganz großartigen Version drauf. Für mich eigentlich das unterschätzteste Stück der Platte ohnehin.
Goat's Head Soup hat ja ein schweres Erbe angetreten. Davor kamen unglaublich große, wichtige, schwere Alben, muss man auch sagen. Exile, Beggar's Banquet und. Und mit den Stones ging es ja mit einigen Alben so. Beim Erscheinen gab es eher verhaltenen Applaus von der Kritik. Später sind die dann auf den Sockel gehoben worden. Bei Goat's Head Soup war der US-Stone, ich habe noch mal eine Rezension gefunden, damals auch ziemlich verhalten. Wie ist denn das heute, Herr Bruckmeier? Kann sich Goat's Head Soup mit den dicken Vorgängern, Sticky Fingers, Beggar's Banquet messen?
Ich habe mich ja schon als Stones-Fan geoutet, aber es ist eigentlich ein ganz starker Rückschritt zu dem, was die Stones vorher konnten, beziehungsweise man muss eigentlich dankbar sein für diesen Lauf von, ich sage jetzt mal, 68 bis 73, wo sie jedes Jahr ein fantastisches Album nach dem anderen rausgehauen haben. Das ist ja nicht jeder Band gegeben. Also diese Fülle, rein quantitativ, diese Menge von Songs. Und von diesen Songs leben ja auch die Konzerte der Stones bis zum heutigen Tag. Man kann in die Stadien gehen und man wird einfach immer wieder begeistert sein von dem, was die Stones anzubieten haben, selbst in dem hohen Alter. Warum? Nicht, weil Mick Jagger oder Keith Richards jetzt in ihren Fähigkeiten so außergewöhnlich sind, sondern weil sie damals zwischen 68 und 73 einfach Songs geschrieben haben, die Maßstäbe wurden für ein ganzes Genre, für die Rockmusik. Und dem kann Goat's Head Soup nicht mehr gerecht werden, auch die beiden nachfolgenden Alben nimmer. Dann beginnt die lange, lange, lange Phase von den Rolling Stones als mittelständisches Unternehmen zur Unterhaltung der Volksmassen. Und jetzt sind wir heute bei 73, bei Goat's Head Soup in einer Phase angelangt, wo sie vielleicht ihrer eigenen Legende aufgesessen sind, wo sie dachten, sie könnten nichts mehr falsch machen. Hauptsache, das weiße Pulver liegt ausreichend am Tisch.
Und wenn die Platte jetzt nicht so überragend war, das Live-Material für die Hardcore-Fans was ist, dann kann man jetzt natürlich fragen, warum musste jetzt diese Wiederveröffentlichung sein? Wollten die Stones den Altfans tatsächlich ganz schnöde nur nochmal ans Portemonnaie?
Wenn man sagt, die Stones, dann muss man wahrscheinlich auch immer mitdenken, der Musikverlag, die Plattenfirma, das Management der Rolling Stones. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese ganze Wiederveröffentlichungsflut, ausgelöst eigentlich durch die Bootleg-Series von Bob Dylan, uns mehr Negatives als Positives gebracht hat. Weil bei aller Neugier auf das, was auf dem Studioboden gelandet ist oder was Musiker aus unverständlichen Gründen vielleicht nicht auf eine Platte genommen haben, so ein Album ist im Gegensatz heute zum Download eines einzelnen Tracks doch auch immer eine Art Gesamtkunstwerk. Es hat einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende, es ist gebaut, es macht einen Sinn und es erwartet ja auch niemand mehr, dass jemand, was weiß ich, den Fänger im Rocken neu schreibt, weil eine andere Mode darin dargeboten werden soll oder dass eine Mona Lisa neu gemalt wird vor einem grellen Pop-Hintergrund. Das würde man als Zitat oder als lustigen Gag nehmen, aber man würde das eigentlich nicht verstehen, warum es 10 Mona Lisas geben soll und noch einen Bonustrack dazu mit 2 unveröffentlichten Leonardo-Zeichnungen. Das ist einfach Quatsch. Und jeder Fan muss sich eigentlich die Frage stellen, wie oft habe ich mir eigentlich diese 8 CD Miles Davis Ausgabe von Jack Johnson angehört? Oder bei Bob Dylan oder bei den anderen genannten.
Nun ist ja die Rockmusik des alten weißen Mannes in den letzten Jahren enorm aus der Mode gekommen, aus der Zeit gefallen geradezu. Ich habe das neulich gemerkt, da hatten wir den 50. Geburtstag des Albums Deep Purple in Rock. Das klang schon fast fremdartig, wenn man das jetzt 50 Jahre später mal hört. Was haben denn die Stones, was hat dieser Rock-Musikfreund von heute noch zu erzählen?
Es gibt eine Wirkmächtigkeit, die der Rockmusik innewohnt, die man vielleicht auch erst kennenlernen muss als jüngerer Mensch, weil der Rockmusik und auch der Popmusik, so wie wir sie von den 60er Jahren her in einer linearen Entwicklung bis in die 90er, wo immer was Neues passiert und wo was Neues hinzukam, kennen, die beinhaltete ja eine Art Versprechen auf individuelles Glück, auf individuelle Freiheit. Und erst in den ausgehenden 80er, frühen 90er Jahren haben wir in der Popmusik eigentlich wieder so ein seltsames Phänomen, dass man hinter die Errungenschaften von etwas zurückgeht. Dass man nämlich wieder anfängt, durch die Fragmentierung der Popmusik so kleine Einzelgrüppchen und Gemeinden zu schaffen, die ihr eigenes Süppchen kochen und nicht mehr so sehr drauf aus sind, alle zu erreichen und zu allen zu sprechen. Und die Musik der Stones, die hat eine Weile zu allen gesprochen. Und die hat ihnen davon erzählt, dass es ein seltsames Glück jenseits der persönlichen Grenzen geben könnte, dass man mit Geschlechtsidentitäten spielen kann, dass man vielleicht verbotene chemische Substanzen ausprobieren kann, dass man nicht jeden Sonntag brav in die Kirche gehen muss oder dass man auch mal seinen Job hinschmeißt und was ganz Neues probieren kann. Da war viel Lüge dabei, da war viel Inszenierung dabei, aber der Reiz dieses Versprechens, dass eine Utopie da ist und das Fehlen der Utopie ist, glaube ich, ein Kennzeichen unserer Zeit. Wir sind mit dem Coronavirus und verrückten Aluhütchenträgern beschäftigt. Das ist mir als Utopie zu wenig. Und in diesem Potenzial liegt vielleicht auch noch eine Zukunft der Rockmusik.
Die paar neuen Songs, über die wir jetzt gesprochen haben, trotz allem, das ist ja das erste neue Stones-Material seit einigen Jahren. Herr Bruckmeier, vielleicht noch zum Schluss, wo steht denn die Band im Jahr 2020?
Ich glaube nicht mehr, dass man überhaupt von einer Band reden kann. Das sind Einzelpersonen, die halt durch geschäftliche Interessen zusammengeschlossen sind und die sich immer wieder, solange das der Körper noch zulässt, sich zu irgendwelchen Unternehmungen wie einer Tournee zusammenschließen werden. Wir werden nichts Neues, grundlegend Interessantes mehr von den Rolling Stones zu hören kommen. Das hat leider auch die Bluesplatte von vor 2-3 Jahren gezeigt. Das haben sie alles schon viel, viel überzeugender und besser gemacht und dafür gebührt ihnen der ewige Dank. Und die neuen Rolling Stones, die genauso dieselbe Relevanz haben, die dasselbe Interesse in den Menschen wecken können, die gilt es für uns alle jeden Tag irgendwo neu zu entdecken.
Vielen Dank, Karl Bruckmeier, zur Neuausgabe von Goat's Head Soup der Rolling Stones. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.